Herr Jesus, wir danken dir für diesen Abend, für die Gemeinschaft, für dein Wort, für deinen Geist, in dem du gegenwärtig bist, und dass dieser Geist uns hineinführen will in die Wahrheit, zu dir hin, uns fest an dich binden möchte. Und wir bitten dich, dass du redest. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen bewegst. Wir wollen bereit sein zu hören und offen sein, was du zu sagen hast, und uns darunter stellen. Du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast Worte, die Leben sind und Leben geben und Leben fördern. Worte, die ausrichten, Worte, die Ziel geben und Worte, die Kraft und Vermögen haben. Und wir danken dir für unseren Bruder. Gib ihm geistige, seelische Spannkraft, Leitung durch deinen Geist, Freimut, prophetisches Wort, uns in deine Gegenwart zu stellen, als Werkzeug in deiner Hand. Gepriesen seist du. Amen.
Wir steigen heute ein in das nächste Lied oder den nächsten Text vom Knecht Gottes. Wir haben schon gesehen und gesagt, dass diese Texte über den Knecht Gottes Vorhängen gleichen, die einer nach dem anderen weggezogen wird. Und da ist dann morgen ein Stück weit auch ein Höhepunkt dran in dem Kapitel von Jesaja 53. Sehr bekannter Text, ganz schwierig zu predigen, weil er so bekannt ist. Und da wird der letzte Vorhang weggezogen und der Knecht Gottes in seinem tiefsten Leiden gezeigt. Heute sind die ersten Anklänge schon zu vernehmen. Ich lese uns den Text und sage uns dann mal den Duktus, der mir heute so am Herzen liegt. Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben. Übrigens im Hebräischen steht hier, nachdem wir sich nachgeschaut haben, eine gelehrte Zunge gegeben. Das heißt, ein Reden, das er gelernt hat. Nicht nur eine Zunge, sondern eine gelehrte Zunge geben, wie Jünger sie haben. Und da steht auch das Wort für einen Lernenden im Hebräischen. Dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Alle Morgen weckt er mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich bin nicht ungehorsam, ich weiche nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zu Schanden. Darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie einen Kieselstein, denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist mir nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie werden alle wie Kleider zerfallen, die Motten zerfressen. Wir schauen uns an diesen Abenden oder in diesen Einheiten den Knecht Gottes beim Propheten Jesaja an. Und es geht um die Frage, woraus er lebt. Was bestimmt ihn denn? Was ist seine Aufgabe und Berufung? Und woher nimmt er die Kraft zu leben, wofür er bestimmt ist? Und so wird uns dieser Knecht, es ist Jesus, uns vorgestellt als ein Vorbild. Und er ist als Knecht Gottes auch das Abbild Gottes. Er hat einen Meister, werden wir noch sehen, den Vater selbst. Und Jesus trägt dann das Bild des Vaters vor die Welt. Er war die Auslegung Gottes in dieser Welt. Exegesator, er war die Exegese Gottes in dieser Welt. Der Knecht Gottes, und das wird dann im Neuen Testament deutlich, will dann das, was er gebracht hat, nicht für sich behalten. Und so wie er dem Vater ganz ähnlich war, so dass man den Vater in ihm erkennen konnte, möchte er, dass die Jünger Leute werden, in denen Christus erkannt werden kann. Und Christus sehen und die Jünger sehen, das ist eins. Also die Jünger sehen und Christus sehen, das gehört zusammen. Er wollte all diese Dinge nicht bei sich behalten, in seiner Einzigartigkeit als unerreichbares Vorbild glänzen. Es gibt ja so Leute, die sagen, ich bin so weit gekommen, da langt nie einer hin. Unerreichbar, entmutigende Vorbilder. Ich empfinde das immer besonders entmutigend, wenn ich bei Vorbildern nie von ihren Fehlern höre. Man muss ja nicht gleich die Hosen runterlassen, aber ein bisschen authentisch wäre auch nicht schlecht. Nein, er wollte nicht unerreichbar sein, er wollte sich vervielfältigen, in den Jüngern verleiblichen. Und darum werden dann die Jünger selbst von diesem Meister geformt und geprägt. Und in dem Maß, wie sie sich an ihn hängen, werden sie ihm ähnlich, vom gleichen Leben erfüllt, das er auch trug, sodass Jesus an den Höhepunkten am Ende der Evangelien, vor allem beim Johannes, sagen kann, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr setzt meine Sendung fort, nach gleicher Kraft, nach gleichem Charakter, nach gleichem Wesen, im gleichen Auftrag. Ihr seid jetzt die Leute, die ich dieser Welt schenke, weil sie nach meinem Vorbild geprägt sind. Also den Knecht betrachten und gleichzeitig werden wie er, das ist immer eins. Das muss immer zusammengesehen werden. In unserem Text, werden wir gleich sehen, redet der Knecht Gottes jetzt von seinem ganz persönlichen Umgang mit Gott. Wir können einen Blick tun hinein in dieses ganz innige Verhältnis, das er zum Vater hat. Das ist ein kostbarer Abschnitt über Verbundenheit, Miteinander, Urvertrauen zwischen Vater und Sohn. Und je genauer wir hinschauen, desto besser sind die Chancen, dass sich das auch bei uns einprägt. Ich habe 4 Punkte heute Abend. Zuerst Trost für die Müden. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie Jünger sie haben, dass ich wisse, mit den Müden zu rechter Zeit zu reden. Und weil ich gebeten wurde, auf das noch einmal einzugehen, was auch bei der Sache mit der Schwäche angeklungen ist, noch mal eine kleine Übersicht, bei Weitem nicht vollständig, dafür reicht die Zeit nicht. Gründe für Müdigkeit, wenn man aus eigenen Kräften die Dinge Gottes tun möchte. So oft gut gemeint, aus bester Absicht, für Gott wirken, für ihn in dieser Welt eintreten. Und dann begegnest du Leuten, die sich verausgabt haben, weil sie aus sich selber geschöpft haben, vergessen haben oder nie gehört haben, aus welchen Kräften sie leben könnten. Jesaja 40 sagt das im Vers 29 und den folgenden, dass selbst die tüchtigsten Männer, Jünglinge, straucheln, fallen, müde, matt werden, es eben nicht packen. Und dann erleben Menschen das, die Reserven sind aufgezehrt, Kräfte aufgebraucht. Müde und leer ist so ein Mensch, nahe dran aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Aus eigenen Kräften die Dinge Gottes tun zu wollen, aus eigenen Möglichkeiten für ihn arbeiten zu wollen, das macht unendlich müde. Meyer Thomas, der Gründer der Fackelträger, hat genau diese Erfahrung hinter sich gehabt. Er war mit 12 Jahren zum Glauben gekommen und hat sich eigentlich sofort eingesetzt in jeder Form von Mitarbeit. Wollte auch Arzt werden, als Missionsarzt aufs Missionsfeld gehen, hat daneben und in allen Dingen viel Straßenevangelisation gemacht und so weiter. Und mit 19 Jahren hat er gesagt, Schluss. Ich kann nicht mehr. War buchstäblich ausgebrannt. Hatte sich völlig verausgabt. Und dann ist über einen Vers im 1. Thessalonikerbrief gestolpert, im Kapitel 5, Vers 23. Getreu ist er, der euch ruft, er wird es auch tun. Oder Vers 24. Und auf einmal fällt bei ihm der Groschen, dass er gemerkt hat, dass Gott ihm nichts anderes sagen möchte, als wenn ich dich rufe, dann nimm bitte zur Kenntnis, dann kümmere ich mich auch um den Job. Dann musst du nicht für mich arbeiten, sondern nur zulassen, dass ich durch dich wirken kann. Und das war more or less die Geburtsstunde der Fackelträger. Hat seinen Abschnitt da in einer Sammlung von Kurzbiografien übertitelt, der Tag, an dem ich aufgab. Und das ist gut, rechtzeitig aufzugeben, ehe man aufgeben muss. Müdigkeit kann kommen, weil man zu viel, zu lange alleine getragen hat und dann auch noch viel Druck von außen da war. Man hat sich zu viel aufgeladen oder man hat, wie gesagt, zu viel, zu lange allein getragen. Auch vielleicht aus dieser Vermessenheit, wenn ich da nicht dabei bin, dann wird das nicht, ohne mich geht's nicht. Ich habe keine Ahnung, wie beglückend Pension ist. Ich brauche mich nicht mehr um Schloss Klaus kümmern. Kann das alles fröhlich in andere Hände legen und sie machen einen wunderbaren Job und sie brauchen mich gar nicht. Kann es einem besser gehen? Aber wenn man so von sich eingenommen ist, dass man denkt, man ist unverzichtbar, unersetzlich, dann wird man sehr schnell müde, weil dann zu viel auf einem liegt. Manche werden müde, weil sie leben ohne Limits, leben ohne Grenzen. Man überschätzt sich ständig, hat die eigenen Grenzen nicht beachtet, das Maß, das einem zugemessen ist, nicht beachtet. Es gab so einen christlichen Triumphalismus, den haben wir Fackelträger auch manchmal so gehabt, dass man ständig für Christus arbeiten kann. 24 hours. Wir haben Major mal gefragt, was er macht, wenn er von einem Einsatz nach Hause fährt und haben gedacht, im Flieger, dass er sich den Nächsten neben sich krallt und den zu Christus führen möchte. Und er hat gefragt, wollt ihr wissen, was ich mache, wenn ich ins Flugzeug steige? Ich schlafe. Jeder hat ein Maß. Und dieses Maß überschreitet man nicht ungestraft. Ein Maß an Kontakten, ein Maß an Schlaf, das man braucht, ein Maß an Beziehungen, die man verkraftet, ein Maß an Mahlzeiten, die man braucht. Einsätze sind für mich immer eine maßlose Angelegenheit. Die größte Anfechtung für jeden Prediger, der unterwegs ist, sind immer die Hausfrauen. Frühstück, Mittagessen, Kaffee mit Kuchen, Abendessen und dann noch ein Late-Night-Snack. Und es verlangt eine Menge freundliche Aufbietung aller Kräfte zu sagen, mir reichen zwei Mahlzeiten am Tag. Hier schlage ich schon wieder über die Stränge. Finde dein Maß. Find heraus, wie du gestrickt bist, was du verkraftest. Und dieses Maß kann man nur eine gewisse Zeit, wenn es manchmal notwendig ist, überstrapazieren. Eines geht mit Sicherheit nicht und das hängt mit diesem Leben ohne Limits auch zusammen. Wenn Leben keine Grenzen hat, wenn man denkt, man muss 99 Leben in einem einzigen unterbringen. Kein Wunder, dass man sich überfordert fühlt. Nee, das sind 2-3 Jobs, dann vielleicht auch noch 2-3 Beziehungen. Also nicht bei euch, das weiß ich schon. Aber wir reden jetzt über die Welt, damit ihr denen auch ein bisschen helfen könnt, ne? Und dann hat man noch Hobbys, dann hat man noch Freundeskreis, dann hat man noch diverse Fitnesskurse, dann soll man noch die Panda-Bären retten. Ja, doch, Mülltrennung muss auch sein. Und dann will man noch die Reisen haben, man will überall dabei sein, man will durch alle 500 oder 5000 Kanäle zappen, die es da so gibt, dann haben noch dieses dämliche Smartphone, das einem keine Ruhe lässt. Und. 99 Leben in einem einzigen, das kann nicht gut gehen. Ein ganz besonderer Stressfaktor, das ist immer in unserem Leben auch Unversöhntes und Unvergebenes. Wenn heute über Burnout geredet wird, das zu einer Volkskrankheit geworden ist, dann kann man hören bei vielen Leuten, dass es nicht mit 6 Wochen getan ist, dass man sich einmal erholt, sondern es geht in die Monate, halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Und dann braucht man Begleitung, denn sie merken, es war nicht der Job, der mich ausbrennen hat lassen. Doch, das kann auch sein, wenn er also seit 5 Jahren schon 70 Stunden in der Woche arbeitet, dann kommt an seine Grenzen. Das weiß ich schon, dass es auch davon kommen kann. Aber in den allermeisten Fällen gehen diese Leute in Gespräche, und dann entdecken sie, da ist etwas, ich nenne das, ich bin ja kein Techniker, aber das eine habe ich verstanden, so ein Kriechstrom der Seele. Ihr wisst, was Kriechstrom ist, nicht? Da fließt ständig die Energie ab und kommt nicht dort an, wo sie hin soll. Und dann kommen sie drauf, das, was mich auffrisst, auszehrt, auslaugt, das ist diese Lebensgeschichte, wo ich nie mich daran gemacht habe, das einmal anzuschauen. Und wo ich eine Verbitterung in mir trage, unversöhnt bin mit dieser Lebensgeschichte und vor allem anderen nicht vergeben habe, sondern nach allen Regeln der Kunst nachtragend bin. Und jetzt sage ich ein scharfes Wort, aber ich stehe dazu. Wer nicht vergibt, vergiftet seine Seele. Wer nachträgt, der gleicht einem Menschen, der eine giftige Pille geschluckt hat und hofft, dass der andere dran krepiert. Diese Verbitterung, die man speichert. Und das kostet Kraft. Ich weiß von Leuten, die einen Burnout hatten, die gesagt haben, was mich eigentlich aufgefressen hat, war nicht die Arbeit, nicht der Verkündigungsdienst, nicht das Maß der Seelsorge oder die Dynamik, die bei einem Gemeindeaufbau verlangt wird. Leute, die Megachurches gebaut haben. Was mich aufgefressen hat, haben einige gesagt, ist, ich habe erst viel zu spät erkannt, dass ich ganz vieles nur getan habe, um meinem Vater zu imponieren und ihm zu zeigen, dass ich was schaffen kann. Denn mein Vater hatte mich nie gelobt, nie wertgeschätzt. Für ihn war ich immer so ein halber Versager. Und dann legt man alle Energie rein, etwas zu schaffen, etwas zu bauen und hinzustellen, damit man endlich die Streicheleinheiten kriegt, nach denen man sich so sehnt. Und ganz besonders dumm ist die Geschichte, wenn der Vater gar nicht mehr lebt. Das gibt es, dass die Schatten der Eltern aus dem Grab heraus noch nach einem greifen. Und wenn man da nicht lernt, sich mit seiner Lebensgeschichte zu versöhnen, dann wird es eng. Natürlich kann es auch unerfüllbare Forderung sein. Ich gehe unter einem fremden Joch und das macht mich müde. Ich trage Lasten, die ich eigentlich nicht tragen kann und brauche. Und wir haben das in der Umgebung Jesu immer wieder zu sehen bekommen, dass er sich vehement auch gegen Schriftgelehrte und Pharisäer wendet, die den Leuten Lasten auflegen, sie unter ein Joch zwingen. Und die Leute können schon nicht mehr. Das war ja diese Kunst, muss man fast sagen, wie man es geschafft hat, aus 613 Geh- und Verboten, die tatsächlich in der Tora stehen, letzten Endes eine Gesetzessammlung herzustellen, die Aufsätze und Überlieferungen dieser Älteren, die Zusätze, die Auslegungen, die Anwendungen, und am Ende ist ein Konvolut herausgekommen im babylonischen Talmud aus dem 5. Jahrhundert. Der ist 1,20 Meter lang. Und das soll man tragen? Wie soll denn ein Fischer in Galiläa sich hinsetzen und all das beknacken, was da von ihm gefordert wird? Das Einzige, was zu hören bekommt, ihr da draußen, ihr Depperten vom Land. Die, versteht ihr soweit? Ja? Diese Amharets, die Ungebildeten. Verflucht ist das Volk, weil es sich mit dem Gesetz nicht auskennt. Diese Lasten. Auch unsere Gemeinden manchmal, ne? Da hat man sich auch immer wieder vieles einfallen lassen, was man darf und nicht darf, soll und nicht soll, kann und nicht kann. Geht von Kleidungsvorschriften über die Haartracht, über das Verhalten, das Benehmen und. Ich kann jetzt nicht da reingehen. Aber es gibt sehr viel Gesetzlichkeit, wenn man sich die auflädt und zulässt, dass einem das als Last aufgelegt wird, dann wird man irgendwann unter dieser Last zusammenknacken. Ja, und manche sind natürlich müde geworden. Auch durch ihre Ohnmacht, die sie erleben, der Sünde gegenüber. Doch, ich weiß von Leuten, die sind bestimmte Neigungen nie losgeworden. Veranlagungen, die dann geübt wurden und zur Gewohnheit geworden sind. Man wird nicht fertig damit. Und diese vergeblichen Kämpfe machen müde. Bei Jesaja würde man noch eine spezielle Sache drin sehen, führe ich jetzt nicht größer aus. Auch Götzen machen müde. Er hat das ein paar plastische Beschreibungen drinnen, wie das Anfertigen und Herstellen von Götzen den Schmied und den Schnitzer da müde machen, Schweiß auf der Stirn, dann wird er matt und dann muss er sich zum Essen hinsetzen, ehe er wieder weitermachen kann. Und diese Figur, die er dann mit Mühe zusammengeschustert hat, die sagt, du bist mein Gott. Leider geht's noch. Es geht scheinbar. Götzen machen müde. Was ist denn hier der Dienst des Knechtes? Der Dienst des Knechtes ist vor allem das, dass er das Wort sagt, das uns wieder aufrichten kann. Ein Wort, das uns erneuert und aufrichtet. Der Dienst des Knechtes ist hier, etwas zu sagen, das den Blick klärt. Ein Wort zu sagen, das wieder an die Kräfte erinnert, die uns nicht nur versprochen, sondern tatsächlich gegeben sind. Ein Wort, das die Mattigkeit vertreibt. Und so hat der Knecht für die Müden eine gute Botschaft, weiß mit ihnen zu reden, weiß zu sagen, was jetzt hilft und gebraucht wird. Und Jesaja 40, die Verse 28 bis 31, hat ein wunderschönes, kraftvolles Wort, mit denen wir daran erinnert werden, aus welchen Kräften wir leben. Und ich lese es uns gerne, weil es eines der schönsten Worte der Schrift überhaupt ist. Vers 31 vor allem, die auf den Herrn harren, Jesaja 40, Vers 31 dann, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Ich weiß nicht, ob ich schon einmal erwähnt habe, das Wort für den Adler hier, das ist nicht der erhabene König der Lüfte, gell? Es ist das hebräische Wort für den Gänsegeier. Und allein von diesem Namen könnt ihr euch schon vorstellen, das scheint eher ein unattraktiver Vogel zu sein. Ist es auch. Ein Vogel, der sich ständig überfrisst. Ich beschreibe euch jetzt nicht, ich habe es einmal durchgelesen, wie bei ihm das Fressen vonstatten geht. Das ist sowas von unappetitlich. Und er kennt kein Maß, er frisst sich ständig voll. Und dann wird er so voll gefressen und kraftlos, dass er nicht mehr aus eigener Kraft losfliegen kann. Und dann hat man gesagt, dass man solche Tiere beobachtet hat, die dann sich irgendwo in der Gegend an eine Felsklippe annähern und sich dann über diese Felsklippe fallen lassen und im letzten Moment mit letzter Kraft noch die Flügel ausbreiten können und dann trägt sie die Luft wieder. Aber es ist so ein unattraktives Vieh. Und von dem wird gesagt, die werden auffahren mit Flügeln wie Adler, die werden laufen und nicht matt werden, die werden wandeln und nicht müde werden. Und ich werde nicht müde, Leute daran zu erinnern, wir leben aus den Kräften Gottes. Und Paulus sagt, ich verstehe eine Menge von Arbeit, ich weiß, was Arbeit überhaupt ist, ich habe eine gute Ahnung davon, was es heißt, am Abend in die Heier zu fallen und sagen, das war stark. Und er sagt, ich mühe mich auch ab. Doch, ich habe eine Ahnung von Arbeit und es ist schweißtreibend. Und dann kommt ein Satz dazu, wo er dann noch sagt, in der Kraft dessen, der kräftig in mir wirkt. Kolosser 1, Vers 29. Schloss Klaus liegt auf einem Berg. Viele dieser Häuser, die liegen auf so einem heiligen Berg. Ne? Grishono ist ein heiliger Berg. Und Beatenberg ist auf einem Berg oben. Schloss Klaus liegt auf einem Berg da oben. Und ich habe Leute schon gefragt, warum sie denn auf eine Freizeit kommen zu uns. Man soll das nicht fragen, man soll froh sein, dass sie da sind. Ne? Ja, wir wollen auftanken. Ich sage dann, falsche Antwort. Ich weiß, was Sie meinen. Mal nicht selber kochen müssen, die Seele baumeln lassen, die Kinder in der Kinderbetreuung abgeben können, wandern, Luft, einfach entspannen, dem Körper und der Seele Ruhe und Ausgleich verschaffen. Aber eines sage ich, das geht nicht. Wir können euch nicht auftanken, das wäre der lausigste Dienst, den wir euch tun können, dass wir euch jetzt hier auf dieser Freizeit nochmal den Tankstutzen reinhauen und euch voll des Heiligen Geistes machen, ne? So einen Sprit nachfüllen, dass ihr aufgetankt losfahrt. Dann wisst ihr was, Schloss Klaus liegt auf einem Berg und das ist das Problem. Sobald die losfahren am Ende der Freizeit, von nun an geht's bergab. In Wels sind schon 5% verbraucht, in Regensburg 17%, Nürnberg und so. Wenn Sie ein halbes Jahr wieder später einchecken, sind Sie die ganze Zeit schon auf Reserve gefahren. Wir können euch nicht auftanken, sondern wir können euch nur an das erinnern, was euch in Fülle ohne dies gegeben ist. Also gegen diese Müdigkeit, weil man aus eigener Kraft gearbeitet hat, sagt Jesus, da setze ich dagegen. Leben aus Kraft. Und das sage ich euch immer wieder. Gegen das Alleinsein setzte von Anfang an die Gemeinschaft. Er hat die Jünger zu ihrem Zeugendienst immer zu zweit losgeschickt. Muss keiner allein gehen. Und gegen die Verletzungen und erlittenes Unrecht, gegen diese Kriechströme der Seele, hat er sein heilendes Wort. Und es gibt einen schönen Text, habe ich jetzt nicht reingeschrieben, in 2. Mose, Kapitel 15, Abvers 23. 2. Mose 15, Abvers 23. Als das Volk Israel schon durch das Meer hindurch ist, auf der Seite des Heils angekommen ist und dieses Volk Israel entdeckt, auch im neuen Leben, immer noch bittere Wasser. Entweder aus den Umständen oder aus meiner eigenen Seele. Durst und sie kommen wohin und das Wasser ist ungenießbar. Bittere Wasser im neuen Leben. Und dann zeigt Gott dem Mose ein Holz. Übrigens das hebräische Wort für Holz ist hier auch das Wort für Baum oder für Balken. Und als dieses Holz in das Wasser gibt, wird das Wasser süß und wird auf einmal genießbar. Und fast alle Ausleger sind sich da einig, dass sie sagen, dieses Holz, von dem hier die Rede ist, das deutet auf den Herrn Jesus Christus und auf das Kreuz hin. Denn das Kreuz hat diese Botschaft. Weißt du, wenn keiner dich liebt und wenn du denkst, du bist von allen verlassen, verraten und verkauft, man hat nur auf dir herumgetrampelt, bei mir bist du kostbar. Ich liebe dich. Bei mir hast du einen Wert. Und ich setze, um dir diesen Wert auch klar zu machen, alles ein. Ich setze mein Leben für dich ein. Du bist mein geliebter Freund, Bruder, mein geliebtes Kind. So sehr liebe ich dich. Das sagt dieses bittere Holz. Oder dieses Holz, das das bittere Wasser süß macht. Und es sagt auch, du sollst nicht glauben, dass ich keine Ahnung habe vom Leiden. Ich habe diese Dinge alle selber auch durchgemacht. Und die Geschichte Jesu, seine Leidensgeschichte, beginnt ja nicht erst mit Karfreitag oder Gründonnerstagabend. Er hat viele Bitterkeiten, Verletzungen erlebt. Und sagt, ich kenne das. Ich weiß, wie sich's anfühlt. Ich weiß, wie dir zumute ist. Aber wir gehen den Weg zusammen. Gegen die Sache mit der Vergebung, wenn sie verweigert wird, dass sie die Seele vergiftet. Dagegen hat Paulus einen ganz lapidaren Satz gesagt, und das steht in Epheser 4, Vers 32, vergebt. Egal, ob der andere sich um Entschuldigung bemüht oder nicht. Es gibt ja Leute, die können sich nicht mehr entschuldigen, weil sie längst nicht mehr unter uns sind. Sind heimgegangen. Vergebt auf jeden Fall. Gebt die Sache bei mir ab. Entlasst den anderen aus dem Gefängnis seiner Schuld. Tragt ihm diese Dinge nicht nach. Vergebt es ihm und ihr werdet frei. Und versöhnt euch mit eurer Lebensgeschichte, denn ihr könnt sie nicht ungeschehen machen. Es lässt sich nicht mehr reparieren, was da gewesen ist. Aber lernt von mir, dass ich auch in zerbrochenen Gefäßen, geknickten Rohren, glimmenden Dochten immer noch eine Segensgeschichte starten kann. Und wenn du mit einer Sache nicht fertig wirst, Sünde, was wir vorhin hatten, ständig mit wehenden Fahnen von Niederlage zu Niederlage eilst, dann gibt es nur eines, selbst wenn es sich 100-mal am Tag einholt, schließ niemals Frieden mit der Sache. Rechtfertige sie nicht, denn solange du Sünde nicht rechtfertigst, kann Gott dich rechtfertigen. Aber wenn du erstmal angefangen hast, Sünde zu rechtfertigen, ist dir nicht zu helfen. Bekenne es, lass dir es vergeben, wieder und wieder. Luther hat in anderen Zusammenhängen ein Wort gesagt, aber hier ist es auch anwendbar. Sündige tapfer. Nicht sündige drauf los, das hat er nicht gesagt. Peccata fortita, sündige tapfer. Hab den Schneid, die Sache Sünde zu nennen, hab den Schneid zu sagen, das ist Mist und ich werde die Geschichte nicht los, sie holt mich wieder und wieder ein und her, ich bleibe dabei, es ist falsch, es ist nicht in Ordnung, es kann nur zu dir und das Kreuz kommen. Sündige tapfer, hab den Schneid, Sünde zu Sünde nennen und Christus wird dir vergeben. Wieder und wieder und wieder. Und seine Güte und sein Erbarmen ist auch alle Tage neu. Er lässt dich da nicht hängen. Übrigens, Paulus, wir kennen das, ist seinen Stachel im Fleisch offensichtlich nicht losgeworden. Und es muss keine Krankheit gewesen sein, sondern es scheint etwas sehr Abgründiges gewesen zu sein. Etwas, von dem er sagt, da schlägt Satan mich förmlich mit Fäusten. Etwas so Abgründiges, das darf ich gar niemandem erzählen, wenn irgendjemand mitkriegen sollte, was, der große Paulus. Ich habe 3-mal zum Herrn gefleht. Und dann hat er gewusst, jetzt reicht's. Und er hat mir gesagt, lass du dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in Schwachen mächtig. Und es kann sein, dass du die Sache nicht los wirst, aber mit meiner Kraft wirst du sie überwinden und wirst nicht darunter zugrunde gehen müssen. Aber es gibt Leute, die leiden jahrelang unter bestimmten Lasten. Und sie können trotzdem gesegnet sein, solange sie die falschen Dinge wirklich Sünde nennen und den Mut haben und nicht ihre Sünde rechtfertigen und verklären. Was immer das auch bei dir ist. Gegen die ganze Geschichte mit den Götzen setzt er selber dann das Wort von der Eindeutigkeit des Lebens oder gegen diese 99 Leben auf einmal. Da sagt er, ein Weg, ein Herr, eine Tür. Es ist so einfach, das Evangelium. Wenn es ich kapiert habe, oder ich denke, ich habe was kapiert. Ne? Aber ich habe gelernt, man kann nur einen Weg unter die Füße nehmen. Wir machen jetzt keine Stand-up-Comedy, gell? Nee. Aber das schaut komisch aus, wenn man versucht, 2 Wege gleichzeitig zu gehen. Man kann auch nur durch eine Tür gehen. Man kann nur einen Herrn und Meister haben. Und dieser eine Herr und Meister möchte nichts anderes als, dass wir für eines heute ganz da sind. Das Einzige, wofür wir heute ganz da sein sollen, ist, dass er in allem, was wir sind und sagen, sichtbar wird. Ist doch einfach. Also, Trostworte für müde Leute, für Anfechtung. Und Jesus hat sie den Jüngern gerne gegeben. Und hat sie nicht fallen lassen, obwohl das wirklich keine Elite gewesen ist. Ich brauche jetzt das nicht aufzeigen. Es waren schwierige Leute, kleinkariert, dörpischer Charakter, eng, engherzig, verkrustet, religiös genauso verdorben wie der Rest der Welt. Es hat lange gedauert, bis er in ihnen neue Muster installieren konnte. Und er ist den Weg geduldig mit ihnen weitergegangen und hat nicht nach dem 3. Versagen sich eine neue Elite berufen. Und die Frage ist natürlich, wie kann ein Mensch wie Jesus dann, wie kann der selber so viel geben, obwohl er eigentlich schwach ist? Wie geht das, dass einer, der selber geben muss, nicht auch selber ausbrennt? Woher nimmt er das und wie wird er erneuert? Nun, da gibt Jesaja die 2. Antwort hier, nämlich der Knecht Gottes in seiner Gottesbedürftigkeit. Alle Morgen weckte mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Und Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet. Ich bin nicht ungehorsam und ich weiche nicht zurück. Wir sehen hier, dass der Knecht ganz eng und innig mit Gott verbunden ist. Er isst nichts aus sich selbst, tut's nicht aus sich selber. Er bekennt hier seine Abhängigkeit vom Wort, das er empfängt und das er dann weitergibt. Nein, er ist nicht der große Gelehrte, der schon alles weiß, sondern er blieb angewiesen darauf, dass der Vater ihm eine Botschaft gab. Jesus ist so sehr angewiesen auf Gott, dass Gott ihm tagtäglich, Tag für Tag oder wie der Text hier sagt, Morgen für Morgen das Wort neu schenken muss, indem er ihm das Ohr öffnet. Jeden Morgen schenkt Gott ihm ein neues Hören, macht ihn hörfähig und hörbereit. Und das ist für uns genauso wichtig, das brauche ich hier nicht extra betonen, da renne ich sicher offene Türen ein. Aber er sagt, ich möchte hören, wie Jünger hören. Wie jemand, der lehrt, weil er gelernt hat. Der an eine Weise gewöhnt ist. Einer, der täglich neu hört und lernt. Und die Frage für Jesus war immer, was sagst du mir für diesen Tag? Was hast du für eine Weisung für heute? Was willst du, dass ich tue, wo wir hingehen? Was sollen wir machen? Es gibt im Markus-Evangelium, im Kapitel 1, in den Versen 32 bis 39, eine sehr interessante Begebenheit, die immer wieder viele verwundert und fast verstört. Es ist geradezu radikal, was hier geschieht und was uns da berichtet ist. Vertraute Vorstellungen werden hier einfach über den Haufen geworfen. Nun, der Ort, wo sich die Geschichte abspielt, ist Kapernaum. Die ganze Volksmenge ist versammelt, darunter zahllose Kranke und Besessene. Und wir sollten uns vor Augen halten, dass das Heilen ein anstrengender Dienst war. Denn hinter jeder Krankheit des Leibes stand meistens auch eine tiefe seelische Not und das bedeutete Seelsorge und mitunter auch Gespräche, lange Gespräche. Und Jesus heilt und viele, alle werden gesund. Eine gewaltige Gottesstunde. Und dann kommt der Abend und es wird ruhig. Alles legt sich hin, schlummert. Die Jünger haben selige Träume vom kommenden Tag. Noch so ein Tag und wir haben einen Durchbruch. Noch so ein Tag und es wird wie ein Sturm durch die Lande gehen. Messias ist da. Zukunft ist hell, strahlend, fröhlich. Alles wird gesund an Geist, Seele und Leib. Eine atemberaubende Vision. Darauf hatte die ganze Welt gewartet mit uns. Was für ein Glanz liegt auf einmal über den Dingen. Und wenn man dann reinschaut ins Markus-Evangelium, dann liest man, dass Jesus früh aufgestanden ist. Vers 35, am Morgen, noch vor Tage, oder wie es eigentlich heißt, früh morgens, sehr nächtlicherweise. Tief in der Nacht, noch vor Tau und Tag, als die Jünger noch schlafen und träumen, steht Jesus auf, geht weg aus der Stadt an eine einsame Stätte, um dort zu beten. Er muss erst einmal beten, um bereit zu werden für den Tag und für seinen Dienst. Er öffnet sich Gott und hört, wie ein Jünger eben hört, tritt ein ins Zwiegespräch mit dem Vater und hat sein Ohr wieder ganz nah am Munde Gottes. Er hört und bekommt einen neuen Auftrag. Denn als die Jünger sich aus den Matten wälzen, ist Jesus nicht da. Und dann suchen sie ihn in der ganzen Umgebung. Alles wird durchgekämmt. Das sind ja immer noch Leute da, die krank sind, die schreiend, gequält, leidend sind. Für die Jünger ist klar, der Meister muss her. Das ist schließlich die große Stunde. Alles wartet auf ihn. Worauf wartet er noch? Da ist diese Not und das Übermaß am Leiden. Warum macht er denn nicht weiter? Dazu ist er doch gekommen, oder? Und als sie ihn schließlich finden, Petrus ihn findet, jedermann sucht dich. Sie stellen sich schon wieder an. Wir haben gestern gar nicht alle geschafft, sie haben noch neue gebracht. Komm, es ist Zeit, deine Stunde, dein Moment. Sie stellen sich an und warten darauf, dass du ihnen hilfst. Wir haben schon Nummern ausgegeben, sagt Petrus. Ein bisschen Ordnung in die Geschichte gebracht. Ja, und dann sagt Jesus, wir gehen woanders hin. Wir gehen nicht zurück. Lass uns anderswohin gehen, in die nächsten Städte, dass ich dort auch predige, denn dazu bin ich gekommen. Und er kam und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa, trieb die bösen Geister aus. Das ist erstaunlich bei Jesus, eine ganz radikale Geschichte, wie er aus dem Hören und Stehen vor Gott neue Weisung bekommt, nicht von der Not bestimmt wird, nicht von Gewohnheiten geleitet wird, nicht den Erwartungen der Menschen entspricht, nicht einmal seiner engsten Freunde. Er ist nur dem Vater verpflichtet. Und nicht, weil Kranke da sind, muss jetzt geheilt werden. Ich muss ja woanders noch predigen. Not ist keine Berufung. Aber das Hören auf den Vater ist die unbedingte Notwendigkeit. Den Vater hören und von ihm hören, was ihm am Herzen liegt. Und so ist Jesus zeitlebens ein Jünger geblieben. Selbst als Meister für andere Jünger ist er immer noch der Jünger des Vaters. Ein Hörender, ein Schüler, selber ein Lernender, stellt sich unter das Wort des Vaters und hat aus dem Wort gelebt, das der Vater ihm gab. Und ich möchte es nochmal kurz aufgreifen, was ich am Anfang schon gezeigt habe. Jesus ist der Jünger des Vaters. Und es gibt es ein Konzept im Judentum, wir haben es gestern in einem Gespräch kurz angedeutet, ich habe gesagt, ich würde heute noch was dazu sagen. Im Judentum war dieses Verhältnis Meister-Jünger zu einem Zweck gesetzt, nämlich, dass sich der Meister im Jünger vervielfältigen kann. Jünger sollten Kopien des Meisters werden. Nach dem Motto, wie er hustet und wie er spuckt, das hat er dem Alten abgeguckt. Wenn ein Jünger den Mund aufmachte, sollte man wissen, wer sein Meister war. Hillel oder Schammai und wie sie alle so geheißen haben. Also der Jünger sollte eine Kopie des Meisters sein. Am Jünger sollte der Meister erkannt werden. Und bei Jesus war das so. Als Jünger des Vaters war er das getreue Abbild des Vaters in dieser Welt. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Johannes 14, Vers 9. Und dann sollte Jesus in den Jüngern erkannt werden. Wer euch hört, hört mich. Nee, und normalerweise deuten wir es ja immer in diese Richtung. Wer euch hört, Worte der Autorität, der hört letzten Endes mich. Und dem ist zu folgen, da muss man sich beugen. Ich glaube, dass es noch viel einfacher ist. Wer euch hört, hört mich. Sobald ein Jünger den Mund aufmacht, hört man Jesus. Jünger sind der O-Ton Jesu. Und dann bindet er den Sack zu und sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wer Jesus sah, der sah den Vater. Wer die Jünger sieht, sieht Jesus. Und in 1. Johannes im Kapitel 2, Vers 6, wer sagt, dass er in ihm bleibt, soll leben, wie er gelebt hat. Ja, das ist schon ganz spät, das ist schon lange nicht mehr aus den Evangelien. Das ist etwas, das hat sich bei Johannes eingebrannt und das konnte er nie und nimmer aufgeben. Also, wenn man fragt, woher hat Jesus seine Weisheit, seine Wahrheit, seine Worte, seine Botschaft, seine Kräfte, die Wegweisung, er hat immer alles vom Vater empfangen. Und so ist er selber der Prototyp des Hörenden, des Lernenden, des Empfangenden. Und das hat dann die Jünger weitergegeben, das hat er sie gelehrt. Da haben sie beobachtet, wie er betet. Und dann kommt im Lukas-Evangelium diese denkwürdige Geschichte, wo sie sagen, Herr, lehr uns doch auch dieses Beten. Sie haben ihn beobachtet und gesagt, dann müssen wir das von ihm übernehmen und lernen. Und drittes, Was unser Text dann zeigt, ist, dass das, was Jesus vom Vater vernommen hat, letzten Endes ein Weg ist, der ins Leiden führt. Er geht einen Weg ins Leiden und er geht diesen Weg aus Abhängigkeit und im Gehorsam. Diese kleine Formulierung, Gott der Herr hat mir das Ohr geöffnet im Vers 5, die ist doppeldeutig. Es ist nämlich nicht nur das Hören gemeint, sondern eine Art von Gehorchen auf einer ganz tiefen Ebene. Es steht etwas dahinter, das wir aus dem zweiten Buch Mose kennen. Kapitel 21, Vers 6, dass wenn ein Sklave, Schuldsklaverei oder was auch immer es war, seinen Dienst abgeleistet hatte oder freigelassen werden konnte oder sollte, dann konnte ein Sklave sagen, Moment, ich hab's bei meinem Herrn eigentlich gut. Als ich selber Unternehmer war, ging es in die Hosen. Hier habe ich eine Beheimatung, Verwurzelung, ich habe einen guten Herrn und ich will bei diesem Herrn jetzt bleiben. Wenn das so war, dann hat der Herr ihn genommen und an den Türpfosten gestellt und das Ohrläppchen mit einer Ahle durchstochen. Vielleicht hat er einen Ring gekriegt, einen Flinserl, nicht? Jedenfalls durchstochen als Kennzeichen, dass er jetzt diesem Herrn auf Lebenszeit bleibend gehört. Und wenn wir hier lesen, du hast mir das Ohr geöffnet, dann ist es nicht nur das Hören, sondern auch noch einmal das Bekenntnis, ich stelle mich dir als Knecht und Sklave rückhaltslos zur Verfügung, du darfst über mein Leben bestimmen, mein Leben gehört dir. Und er greift das auf, was man aus dem Alten Testament kennt, durch das Durchstechen der Ohren, ein Zeichen, dass man ein Knecht dieses Herrn für immer ist. Ein Weg, der ins Leiden führt. Und ich sage gleich einmal vorweg, das ist sicher der Aspekt oder die Seite der Dinge am Evangelium, mit denen wir am meisten zu kämpfen haben. Leiden liegt nicht in unserer Natur. Leid verursachen schon eher. Wir sind lieber auf der Seite angesiedelt, wo es hell, schön und fröhlich zugeht. Und das sind Vorstellungen, die kann ich absolut nachvollziehen. Wir haben beim Essen kurz drüber geredet. Rainer gesagt, also, wenn du mich in Gulag sperrst, ich bin sofort Pudding. Da, oder irgend sowas in der Art. Ne? Nein, wir sind keine Helden und mit Schmerzen tun wir uns alle schwer. Andererseits muss man jetzt dazu sagen, dass wir so gepolt sind heute, ist nicht nur unsere Wellness- und Beauty-Kultur, wir kriegen immer wieder so eine Zeitschrift auch zugeschickt, die heißt Beauty. Ich lese sie regelmäßig, aber es hilft nicht mehr viel. Aber alles soll hell sein, schick sein, fit sein, frisch sein und cool und mega, hyper, hyper und so. Und das ist eine ganz starke Gegenbewegung, die auch in die Frömmigkeit bei uns Eingang gefunden hat. Und zwar eine Gegenbewegung gegen Zeiten, da war das Leiden angesagt. Da hat Leiden ganz große Rolle gespielt. Bis hin, dass es fast zum Selbstzweck geworden war. Dass man gesagt hat, wer nicht leidet, der kann nicht ein rechter Nachfolger Christi sein. Glück und Freude, das wurde verdächtig. Und das war eine Befreiung, als endlich das Frohmachende des Evangeliums laut wurde. Dass es ja eine gute Nachricht ist. Aber dann hat es wieder dazu geführt, dass es umgekippt ist und wieder einseitig wurde und das Evangelium vor allem und ausschließlich als gute Nachricht verstanden wurde. Und zwar in dem Sinn gut, dass es uns Wohlergehen beschaffen soll, Wohlstand, Glück und Gesundheit. Ihr kennt die ganze Latte. Das ist ständig dieser Pendelschlag. Zum Teil leben wir heute mit sehr viel Leidensscheu nach einer Zeit, wo das Leiden glorifiziert wurde und wo es notwendig ist, weichen wir dem notwendigen und oft unausweichlichen Leiden zu gerne aus. Das mit der Leidensverliebtheit, das hat eine lange Geschichte, die reicht mindestens zurück, auch bis in die Gnosis. Es gab so Zeiten auch in der Kirchengeschichte, wie gesagt, da war ein seltsamer Argwohn allem Guten, Hellen und Schönen gegenüber. Und dann kippt es, nicht? Will denn Gott nicht, dass es uns gut geht? Ist Gott selber so vergeistigt, dass er die Freuden des Leibes verbieten muss? Ich bin in einem katholisch geführten Studentenheim 4 Jahre gewesen, unter anderem. Und wir sind ständig angehalten worden zum Fasten und zur Askese. Und wir waren zwischen 15 und 19, wir haben gefuttert wie die Scheunendrescher. Ich meine, in dem Zeitalter brauchst du einfach was für deine Figur da. Und dann ist der Pater, der selber so ein bisschen ausführlich war, immer im Speisesaal auf- und abmarschiert und hat gelegentlich eins herausgelassen, fresst's nicht so viel. Das haben wir gebraucht, ne? Askese, als wäre Gott ein Feind des gesunden Appetits und des Genusses und der Freude. Oder Sex ist immer verdächtig worden, Lust ist verwerflich gewesen. Ich fliege jetzt den Exkurs nicht, der hier möglich wäre, aber ich darf euch eine Sache zumindest noch ins Stammbuch schreiben. Sex ist deshalb so fantastisch, weil Gott ihn erfunden hat. Ja, so. Wer mehr wissen will, der suche mich später auf. Immer diese Pendelbewegung. Leidensverliebtheit und dann wieder Leidensscheu. Dem Leiden ausweichen, wo es nur geht. Aber ich glaube, es ist noch eine tiefere Not, die man hier anzeigen muss. Man muss ja nicht weit gehen, um folgender Sache zu begegnen, die immer wieder verstörend und irritierend in unser Bewusstsein dringt, nämlich diese Welt ist keine heile Welt. Die Welt nicht. Jetzt kannst du hergehen und sagen, ja gut, dann engen wir das ein bisschen ein, ne? Dass auf den Philippinen irgendwo die Post abgeht und in Syrien, das wissen wir alle, machen wir Europa. Europa ist eine heile Welt. Ja. Rainer kann euch da Bescheid stoßen. Ja, vielleicht ist es wenigstens Deutschland eine heile Welt. Und überall begegnest du dem Bösen und der Sünde. Ja, vielleicht unser Österreich, lassen wir es mal weg, das ist die Insel der Seligen, bekanntermaßen. Vielleicht ist mein Dorf wenigstens eine heilige Welt. Ne? Ja, und dann schaust du ein paar ganz durchschnittliche Heimatkrimis bei uns in Österreich an. Ne? Steiermark-Krimi oder irgend sowas, da kriegst du mit, was in den Dörfern für einen Zirkus los ist oft. Was hinter verschlossenen Türen abgeht. Heile Welt. Zieh den Kreis noch enger. Ja, meine Familie ist eine heile Welt. Sagen manche. Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst. Und dann ziehst du den Kreis ganz eng bei dir. Und merkst auch in dir keine heile Welt. Und selbst wenn du in dein eigenes Herz schaust und ich in meins, dann stehst du am Ende immer auch vor dem Geheimnis der Bosheit. Egal wie du es nennst, Sünde oder die Realität und Beschaffenheit des Menschen, die böse, schlecht, verdreht und mörderisch ist, egal was es ist, da bricht dann einer ein aus einer völlig anderen Welt und bringt etwas, das ganz anders ist. Und dann ist die Auseinandersetzung, der Kampf und das Leid und der Konflikt vorprogrammiert. Denn er kommt in eine Welt, die sich ein anderer unter den Nagel gerissen hat, die der für sich beansprucht und okkupiert hat. Und der lässt sich dieses Reich auch nicht so einfach wegnehmen. Da kommt plötzlich Licht in die Finsternis und die Finsternis möchte es am liebsten gleich wieder ersticken. Kommt Wahrheit in eine Welt, die sich an Lüge gewohnt hat und prompt muss man diese Wahrheit zum Schweigen bringen. Da kommt Leben in eine Welt des Todes, wo man sich an diesen Tod, vor allem den Geistlichen, gewöhnt hat. Gott selber betritt das Gebiet des Feindes und dann braucht sich keiner zu wundern, dass es zu einer heißen und heftigen Auseinandersetzung kommt. Und wenn er uns sendet, werden wir in diese Auseinandersetzung einbezogen. Dann bleibt uns das nicht erspart. Und Paulus sagt das einmal im Philipperbrief: Ich erstatte an meinem Leib mit meinen Leiden das, was noch mangelt an Leiden am Leib Christi. Nein, er wollte das Kreuz natürlich nicht toppen und hat auch nie gedacht, dass das Kreuz unvollständig gewesen wäre und dass da noch was hinzugefügt wird, sondern das Leiden nicht für Sünde, sondern wegen der Sünde. Und das Leiden, das dem Leib Christi zugemessen ist, weil Christus selber gelitten hat, da sagt Paulus, übernehme ich auch gerne meinen Anteil, verweigere mich dem nicht. Und so ist der Knecht Gottes selber der Erste. Vor ihm auch schon bei anderen etlichen Propheten, dem das heiß ins Gesicht schlägt. Als er in die Welt des Todes kommt und als der Ewige seine Botschaft in der Zeit verkündigt, eine Wahrheit offenbart, die alles andere als belangloses Gerede entlarvt, da fangen die Puppen an zu tanzen. Da ist Feuer am Dach, da gibt's den Aufstand, da macht die Unterwelt mobil, da marschiert der Feind gegen ihn an. Nein, das Leiden ist nicht, weil Jesus das Leiden so sehr liebt. Sondern das Leiden ist, weil er Kampfgebiet betritt. Und wenn der Knecht jetzt seinen Auftrag ausführen will, wird das ein schwerer Weg, ein Weg eben ins Leiden. Aber er bewältigt diesen Weg ins Leiden aus einem innigen Vertrauen in den Vater, weil er ihn so gut kennt, täglich mit ihm Umgang hat und weiß, egal wie sich's anfühlt und vordergründig ausschaut, dieser Vater wird nie etwas Böses wollen. Und egal was kommt und wie schwer es wird, dieser Vater will immer das Gute. Und es wird alles bei ihm ein gutes Ende haben. Dieser Vater, der kann zwar wehtun, weil es notwendig ist, aber es wird nie durch ihn Schaden angerichtet. Und so sagt er dann, ich bin nicht ungehorsam, ich weiche auch nicht zurück, ich gehe jetzt den Weg, den mir der Vater zumutet, ich gehe diesen Weg ins Leiden, ich gehe ihn willig und ich gehe ihn freiwillig. Und ab Vers 6 wird es dann schon sehr konkret und wir haben hier kräftige Vorschatten der Passion. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen. Geißelung, Auspeitschung. Meine Wange denen, die mich rauften, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. In seiner Passion wird Jesus geschlagen von Ratsherren, von angesehenen Leuten, den Obersten der Juden. Einem Gericht übrigens, das stolz darauf war, für seine gerechte Prozessordnung, dass niemals jemand ungerecht verurteilt werden sollte. Eine ganz ausgeklügelte Prozessordnung, kann man alles im Talmud auch nachlesen. Gerichte, die stolz darauf waren, über Jahrzehnte hinweg keine Todesstrafe verhängen zu müssen. Weil immer wieder die Unschuld auch erwiesen werden konnte. Faire Verfahren und auf einmal rasten die aus, vergessen sich, zucken aus und schlagen, spucken. Schreien, was auch immer. Und das war dem Knecht klar, es war ihm verkündigt, er wusste, was auf ihn zukam. Er hat sich nicht entzogen, hat sich nicht geschützt, hat sich nicht abgewandt, sondern nur schlicht stillgehalten. und hat das ausgehalten, was da an Demütigung und Entwürdigung auf ihn niederging. Und hat auch keine Schimpfworte und Flüche für seine Peiniger gehabt. Er drohte nicht, als er litt, steht in 1. Petrus 2, Vers 23. Hier ist uns schon verkündigt, damit wir es verstehen. Getragen aber ist Jesus auch auf seinen letzten Wegen von diesem Vertrauen in den Vater. Von diesem Urvertrauen, wo er gewusst hat, ich bin nicht allein, ich bin versorgt, er ist bei mir, ich bin gehalten. Erst ganz zum Schluss tritt er in die letzte und schrecklichste aller Wirklichkeiten ein, in diese Gottverlassenheit. Aber das kommt erst ganz zum Schluss. Er ist den Weg in die letzte Woche, in das Leiden, an der Hand des Vaters gegangen und hat eines gewusst. Der Vater macht nichts Verkehrtes, nichts Falsches, nichts Böses. Wie immer es auch rauskommt, es kann bei diesem Vater immer nur gut werden. Dieser Vater ist immer nur reine Güte und Fürsorge und nichts anderes. Und was ich erlebe an Widerständen, an Leid und Schmerz, alles das kann dieses Urvertrauen nicht außer Kraft setzen. Ich werde Zweifel und Anfechtung bekommen, aber das tiefe Vertrauen bleibt und trägt sogar und es trägt bis ans Kreuz. Ich habe nur ein paar Stellen aufgeschrieben, wo man das nachvollziehen kann, wie sehr Jesus eben unterwegs auf seinem Weg immer wieder angefochten wurde. Lukas 4, die Versuchungsgeschichte kennen wir. Matthäus 16, Vers 21, wo Petrus ihm wehrt und sagt, das widerfahre dir nur nicht. Und Jesus sagt, verschwinde Satan, heb dich hinweg, verlass mich. Lukas 9, 21, die Wende nach Jerusalem. Lukas 13, Vers 34, wo noch einmal die Sache da ist, Vers 31, wo noch einmal das da ist, schon dich, entzieh dich, mach das nicht, denn wenn du das tust, ist das das Ende. Ein Weg ins Leiden, in Abhängigkeit, in einem unbändigen Vertrauen an den Vater. Und das Letzte, ich werde nicht zu Schanden. Der Herr hilft mir. Darum werde ich nicht zu Schanden. Er ist mir nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Siehe Gott, der Herr hilft mir. Wer will mich verdammen? Gleich dreimal drückt er das aus in den letzten Versen unseres Textes. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht zu Schanden geworden. Er wird beschämt und entehrt, aber nicht zu Schanden. Es wird nicht das Ende sein. Nicht verraten und verkauft und alleingelassen im Tode. Und wir sehen, der Knecht wird hier auch gerecht. Fertigt. Der ist nahe, sagt er, der mich gerecht spricht. Denn nachdem er die Schuld auf sich genommen hat und am Fluch als gestorben ist, wird er dann in der Auferstehung rehabilitiert. Der Knecht brauchte für sich kein Opfer. Er bringt ein Opfer für alle, die eins brauchen. Und er bringt dieses Opfer allerdings als Gerechter für die Ungerechten. Er war immer der Gerechte. Er war völlig richtig. In Johannes 16, Vers 8 lesen wir das. Dass der Geist von Gerechtigkeit überführen wird. Und dann führt Jesus das aus. Als Gerechtigkeit müsst ihr das verstehen, ich gehe zum Vater. Und ich gehe zum Vater heißt, ich habe ein Leben geführt, das vor dem Vater bestehen kann. Ich habe ein Leben geführt, das erreicht den Himmel und es erreicht die Ewigkeit. Es genügt dem Vater. Er hat das Leben gelebt, das der Vater gemeint hat. Er war der Gerechte, völlig in Ordnung, richtig beschaffen. Darum kann er auch das Opfer bringen. Der Gerechte für die Ungerechten, der Unschuldige für die Schuldigen. Er kann zur Sünde gemacht werden, weil er keine hatte. Und so bringt er das notwendige Opfer. Aber er bleibt nicht Opfer. Und Römer 1, Vers 4 wird uns gesagt, dass er auferweckt wird. Und es wird von ihm gesagt, dass er eingesetzt wird als Sohn Gottes durch den Geist, der da heiligt. Eingesetzt als Sohn Gottes durch den Geist, der da heiligt. Nach dem Geist, der heiligt, ist er eingesetzt als Sohn Gottes in der Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Und die Auferstehung, das war seine Rehabilitation. Er war immer der Sohn. Aber jetzt wird deutlich, auch am Fluchholz war er der Sohn. Nur für einen Moment war es kaum erkennbar. Aber in der Auferweckung wird er rehabilitiert. Nach seiner Auferweckung wird er für 40 Tage der Direktor der wichtigsten Kurzbibelschule, die jemals veranstaltet worden ist. Und dann wird er erhöht. Der Vater intronisiert den, den er durch die Auferweckung rehabilitiert hat. Und bis ins Buch der Offenbarung hinein, Rainer hat es heute angezeigt, Offenbarung 5, Vers 6, ein Lamm wie geschlachtet. Das ist übrigens interessant, nicht? Diese zweite große Vision über Jesus als den Herrn der Geschichte. Und da merken wir, nicht ein Löwe, schon gar kein Wolf, sondern ein Lamm. Allerdings wie geschlachtet. Wir werden auch am Ende, auch in der Herrlichkeit, immer wissen, nicht, dass es uns vorgehalten wird, aber wir werden immer sehen und wissen, was es gekostet hat, uns zu erlösen und dahin zu bringen. Aber wie gesagt, auf dem Thron der Geschichte und im neuen Jerusalem, wo alles in allen sein wird, ein Lamm, allerdings nicht auf einen Schindanger hinausgeschmissen, sondern auferweckt, rehabilitiert, intronisiert, nicht zu Schanden geworden, mit dem höchsten Gütesiegel ausgezeichnet, das man über einen Menschen überhaupt sagen kann, Gerechter, einer, der gerecht ist, gerecht bleibt und darum die Ungerechtigkeit der anderen tragen kann. Der Herr ist mir nahe, spricht mich gerecht. Nein, ich werde nicht zu Schanden, sagt er. Es wird hart, es wird heftig, es wird unendlich wehtun. Aber das ist nicht das Ende der Geschichte. Er hilft mir und er hilft mir durch alles durch. Und so ist er dieser Knecht Gottes in der Verfügbarkeit, der alles teilen möchte mit denen, die an ihn glauben, aber auch dann das Leiden mit ihnen teilt. Wenn wir wissen, sagt Paulus einmal im Römerbrief, dass wir mit ihm erhöht werden, dass wir mit ihm erben werden, dann müssen wir auch wissen, dass wir mit ihm leiden werden. Das gehört dann dazu. Nicht, weil wir das Leiden so suchen und lieben, sondern weil es ein Leiden ist, das sich daraus ergibt, dass diese Welt ein Kampffeld ist, ein Schlachtfeld ist. Und Jesus hat den Kampf aufgenommen, aber es hat ihn auch alles gekostet, den Sieg in diesem Kampf zu erringen. Ich möchte abschließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du derjenige bist, der vorangegangen ist in jeder Hinsicht, als Vorbild, der uns alles erklärt hat, was notwendig ist, um mit dem Vater zu leben, aus dem Vater zu leben. Du bist derjenige, der uns immer wieder daran erinnert, dass wir nicht aus eigenen Kräften uns durchwursteln müssen. Hast ein Wort für uns, die wir oft müde sind, weil wir wichtige Dinge vergessen oder an anderen so krampfhaft festhalten, dass es uns innerlich auffrisst. Aber du machst Mut, dass wir uns zu dir stellen und dass wir das annehmen, dass dein Kreuz ein süßes, ein Holz ist, das das Wasser süß macht. Und dann hast du, wenn du uns heiligen kannst, zu Jüngern berufen. Aber es ist auch ein Weg ins Leiden. Aber wir dürfen wissen, du bist nahe, du bist da, verlässt nicht Und bei dir wird alles am Ende gut und du führst die Weltgeschichte alles zu einem grandiosen Ziel. Dafür danke ich dir und dass wir da mit dabei sein dürfen. Darauf freue ich mich. Amen.